In der heutigen Episode werde ich dir den Anti-Grinch vorstellen. Das ist Johannes. Den hatten wir schon mal da und Johannes rettet gerade im Alleingang das Weihnachtsfest. Wie er das macht, warum ich ihn wieder eingeladen habe und wo du ihn sonst noch finden kannst, das erfährst du wie immer direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass Weihnachten nicht ausfällt. Auch unter den gegebenen Umständen im November 2021, wo alle dachten, das Weihnachtsfest wäre gesichert, jetzt steht es wieder auf der Kippe. Nicht aber, wenn einer in seinem roten Umhang angeflattert kommt, um in Dresden die Weihnachtsmärkte zu retten. Das ist Johannes. Und wer den noch nicht kennt, der muss ganz dringend zurückspulen zu Episode 221 vom 27. Juni auf den Tag genau, fast auf den Tag genau, vor 5 Monaten. Und ich habe ihm angedroht, Johannes, du musst wiederkommen, weil ich ja hier Leute verfolge. Und es ist viel passiert. Und was da alles passiert ist, das wird uns gleich selber erzählen. Ich sag nur ganz kurz, Wrap-up. Johannes hat eine geile Company, die Scaling Champions. Und so heißt auch der Podcast, den er zusammen macht mit dem Erik Osselmann, einem seiner Partner.
Ja.
Und der ist super geil, den musst du auch dir anhören da draußen, wenn du zum Thema IT und Skalierung und Unternehmertum was erfahren willst. Darum soll es halt gar nicht so sehr gehen, weil wir wollen ja Weihnachten retten.
So ist es.
Und der wird jetzt auch noch, der hat ja auch noch ein bisschen familiär vor. Darf ich sagen, dass du Papa wirst?
Klar,
das ist offiziell. Du wirst nochmal Papa zum zweiten Mal. Kaboom! In deinem Business hat sich aber auch ein bisschen was geändert.
Ja, es sind auch einige Kinder dazugekommen, ja.
Mama mia. Also, ihr müsst den Typen auschecken und wie immer findet ihr alles hier unten drunter. Aber jetzt, ich kann dir ja gar nicht eine Frage stellen. Was müssen Leute über Johannes wissen, damit, das haben wir ja schon hinter uns gebracht.
Hör dich die Folge an.
Erzähl mir mal lieber,
ja,
wie oder warum und was und überhaupt, ich meine, du kommst jetzt gerade aus einem fetten Interview mit, keine Ahnung, wahrscheinlich MDR und hast du nicht gesehen und Zeitung. Wie hast du Weihnachten gerettet? Was habt ihr gerade gemacht?
Also natürlich, Uwe, wäre ich jetzt natürlich ein super Typ, wenn ich jetzt sage, natürlich bin ich der Einzige, der Weihnachten rettet. Dem ist natürlich nicht so.
Was macht ihr denn eigentlich gerade?
Ja, ich erzähle es dir jetzt. Also Folgendes. Es hat sich so ergeben, dass wir, ich habe vor einiger Zeit mit einem Kompagnon ein Unternehmen gekauft, das hat sich über 2 Ecken ergeben. Das war für mich ein Side-Project, wo ich ehrlich gesagt wirklich nur als Unternehmer dabei bin, nicht operativ, sondern dabei helfe, die Marke zu entwickeln. Und das ist ein Shop für regionale Produkte aus Dresden und aus Sachsen.
Wie heißt der?
Dresden-onlineshop.de.
Findest du auch hier unten drunter.
Genau.
Doch, klar.
Und in diesem Shop haben wir regionale Produkte. Das war früher mal so ein richtiger Souvenirshop, weißt du, so, wo du diesen hässlichen Kitsch kaufen konntest.
Aber war das immer schon online oder war das mal ein Shop?
Das war schon offline mal, dann ist es ein Shop geworden, dann war es nur ein Shop.
Aha.
Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das weiterentwickeln? Und wir haben da jetzt so eine Plattform rausgemacht für sächsische Dresdner Produkte, Lebensmittel, Startups, die irgendwie aus Dresden und aus der Region kommen, dass die quasi dort ihre Produkte platzieren können. Wir haben dort Händler raufgeholt und das ist wirklich so eine Plattform geworden.
Also das sächsische Amazon habt ihr gebaut.
Sächsische Amazon und wir machen es aber alles hier in unserer Heimat.
Geil.
So, und dann sind wir so losgelaufen und dann haben wir letztes Jahr schon mal so einen kleinen Versuch gemacht, haben gesagt, okay, können wir irgendwie so ein bisschen weihnachtlich was machen, so ein Weihnachtsthema, ne? Und wir haben dieses Jahr im April gesagt, lass uns das eigentlich mal noch aufs nächste Level heben. Wir bauen einen digitalen Weihnachtsmarkt.
Okay.
Also einen virtuellen Weihnachtsmarkt, wo es auch Hütten gibt. Alles selbst gebaut. Ne? Also jetzt nicht irgendwie eine 3D-Animation, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen das so machen, dass es die sächsische Omi nutzen kann. Dass es auch jemand nutzen kann, der jetzt nicht total affin ist und hier in Gathertown die ganzen jungen, hippen Leute miteinander reden und die Omi wird ausgeschlossen. So, wir wollten das so einfach machen, dass es wirklich wie ein Laden ist, wie bei Amazon, einfach ein paar Hütten und dann laufen dann diese, wie du es auf dem Weihnachtsmarkt kennst, diese Dinge da durch. So.
Also von Locals für Locals, also wirklich niedrigschwellig und direkt jeder kann mitmachen.
Genau, das hatten wir uns schon quasi so ein bisschen überlegt, dass wir das machen wollten. Mhm. Ne? Dann kam ganz viel Geschäft und so und dann haben wir gesagt, machen wir es wirklich, so haben viel zu tun. Und dann zeichnete sich ab, dass Corona immer mehr kommt. Und dass es wahrscheinlich schlimmer wird. Und dann haben wir beide entschieden, der Leo und ich, mit dem ich das zusammen mache, es wird vielleicht dazu kommen, dass es die Weihnachtsmärkte zumachen.
Bei euch in Dresden, ihr wart die Ersten, ne, die abgesagt haben, gell?
Der Striezelmarkt. Und dann ist das ehrlich gesagt, wie bitte?
Heißt
der
nicht irgendwie Striezelmarkt?
Striezelmarkt, es gibt Striezelmarkt, Neumarkt, gibt eigentlich ganz viele Weihnachtsmärkte, das ist wirklich bekannt.
Da war ich mal, nein, wirklich auf diesem Striezelmarkt und das ist wunderschön in Dresden.
Ja, auf jeden Fall, da kommen auch echt mega viele Leute aus der ganzen Welt.
Mhm.
Und der Dresdner Christstollen und wir haben das Erzgebirge hier in der Nähe. Da kommt dieses ganze Weihnachtszeug, diese Volksfiguren, Räuchermännchen, Schwibbögen, was dann überall hängt, das kommt hier aus Sachsen. So, dann haben wir uns gedacht, dass das passieren wird, haben das mal vorsorglich angefangen, langsam aufzubauen, und dann kam diese Meldung. Und wir hatten schon so die ein, zwei Hütten stehen, aber da war noch nicht so richtig was drin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen virtuellen Weihnachtsmarkt und bieten allen Händlern an, dass wir deren Waren aufkaufen.
Also alle, die da gewesen wären, in echt. Also alle, die wirklich vor Ort einen Stand gebucht hatten und die jetzt tatsächlich vor dem Nichts stehen. Also jedenfalls für diesen Weihnachtsmarkt.
Exakt. Ja, also du musst dir da vorstellen, du bist ein Räuchermann-Verkäufer, ja. Du machst 60-70% deines Jahreseinkommens auf diesem Weihnachtsmarkt. Und du gehst in diesen Weihnachtsmarkt rein und kaufst dir mal, sag ich mal, keine Ahnung, für 200.000 Euro Räuchermänner. Und zwar, Achtung, jetzt kommt's, vorfinanziert auf Kredit.
Boah, meine, ich krieg Gänsehaut. Dann, also ernsthaft.
Dann findet dieser Weihnachtsmarkt, die ganzen Hütten stehen ja schon. Ist ja alles schon aufgebaut. Es steht der Weihnachtsbaum, es stehen die Hütten. Und dann ist das alles da. Du kannst diese Räuchermänner auf Lager, kannst sie aber nicht verkaufen.
Ja.
Das Problem ist, dass sobald dieser Kredit anfängt, du den gehabt, läuft ja die Rate.
Ja, ja, klar.
Aber du kriegst das Zeug nicht los. Mhm. Du hast es ja unter dem Wissen gemacht, dass du den dann kurz danach wieder komplett tilgst, weil du halt 600.000 damit gemacht hast. Mhm. Und das ächzt die Leute. Im Zweifel.
Mhm.
Ne?
Mhm, klar.
Weil du, ja, woher soll die Kohle auf einmal kommen?
Mhm.
Und da haben wir gesagt, komm, wir haben jetzt eine Plattform, wir haben auch eine Reichweite, ich habe eine gewisse Reichweite. Wir haben gesagt, erst der Aufruf gemacht, ich habe per LinkedIn was gepostet, dann ging es halt dort richtig ab. Und dann ist IHK auf mich zugekommen, Stadtmarketing. Ich habe mit unserem Wirtschaftsminister geschrieben.
Ernsthaft? Der, hast du einfach angeschrieben,
der
oder
wieder was? Moment. Der Wirtschaftsminister von Sachsen, ich habe dem geschrieben und das
hat er geantwortet? Cool,
hat mir ein paar gute Tipps gegeben.
Ah, ja, cool. Ah, nice.
Echt, also Props gehen raus an Martin Dulich.
Ja, an der Stelle.
Ja, hat er gemacht.
Keine Ahnung, wer das ist, aber er macht es offensichtlich gut.
Ja? Nein, das ist wirklich einfach mal zurückgeschrieben, ein paar gute Tipps gegeben, die haben auch funktioniert. Mhm. Dann hatten wir Presse und jetzt ist wirklich, kriegen einen Run ohne Ende.
Aber seht ihr es auch? Also wird gekauft? Ist es auch, also nutzt es jetzt auch was kommerziell für die Leute?
Also, es ging jetzt dann los, der Morgenpost, DNN, eine Zeitung vor Ort, und dann hatten wir gestern Sachsenspiegel, also ein MDR-Beitrag im Lokalformat.
Nice.
Und der ging halt voll über Primetime rüber. Und dann hat's halt, wir hatten in einem Moment, da hatten wir 13.000 Zugriffe in der Sekunde.
Hör auf, Mann. Warte mal, kurz down oder hat euer Server durchgehalten?
Wir waren kurz down, kurz, haben es wieder schnell hinbekommen. Mhm. Aber es ist halt, und seitdem ist hier Eskalation. Vorhin gerade wieder Interviews gegeben, ja, viele Anfragen. Und ich finde es halt echt geil, weil nicht nur, also diese Besucher sind ja wichtig für den Weihnachtsmarkt.
Ja.
Aber was noch passiert ist, es haben sich seit gestern so viele Händler bei uns gemeldet, du machst dir kein Bild, 50, 60 Händler.
Mhm.
Wir haben jetzt Pflaumenteufel, ganz viele Spezialitäten, die jetzt da drauf sind. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, die bieten jetzt so Entenrillettes an, ne? Und du kannst jetzt die Ente bei uns bestellen für dein Weihnachten. Und die wird dann dir nach Hause geliefert, ne?
Großartig,
so.
Ja.
Und Stollen, so eine Aktion.
Ich habe so Bock auf Stollen gerade, wenn du redest. Stollen. Ich kenne sogar einen Dresdner Bäcker tatsächlich, der mir mal vorgestellt wurde. Boah, lecker.
Also Uwe, Stollen haben wir, glaube ich, en masse. Wer jetzt eine Stollen möchte, geht mal auf dresden-onlineshop.de/Weihnachten. Mhm. Da findet ihr den virtuellen Weihnachtsmarkt.
Mhm.
Der erste virtuelle Weihnachtsmarkt quasi. Und wir haben, die Händler sind mega happy, die freuen sich. Es ist natürlich so, dass wir wissen, das ersetzt nicht einen Weihnachtsmarkt. Ne? Also das ist nicht, du kannst da kein Glühwein jetzt heiß trinken und das, ne, so. Aber es ist so dieses Gefühl, sich gegenseitig zu helfen. Und du kannst trotzdem was Gutes tun für die Händler.
Ja, und es ist halt Win-Win, ne? Also du hilfst ja nicht im Sinne von Charity, sondern du hast ja was davon. Du kriegst diese geilen Produkte, die kommen sogar nach Hause. Du musst jetzt nicht mal da draußen irgendwie, weißt du, also kann lustig sein mit Glühwein, kann aber auch echt anstrengend sein mit so einer Gruppe mit Glühweinleuten, weißt du selber.
Ja.
Von daher eigentlich sehr schön sozusagen. Total cool. Wie lange lasst ihr das jetzt laufen? Ist das jetzt...
Das läuft jetzt wirklich bis Weihnachten und wir haben schon eine Überlegung. Wir haben ja jetzt dann den Händler, geht's ja weiter. Und wir überlegen jetzt, ob wir dann wirklich so einen kontinuierlichen Genießermarkt draus machen, wo man eben weiterhin auf dieser Plattform die Dinge kaufen kann und das Konzept weiterlaufen lassen, weil es einfach echt für die Leute echt ganz gut funktioniert. Und uns macht es natürlich viel Spaß, weil wir bei uns haben sich auch ganz viele Leute gemeldet, Rentner, Studenten, die jetzt bei uns im Lager gerade packen. Ne? Da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, statt 5 sind da jetzt auf einmal 20 Leute, die da gerade packen.
Wahnsinn. Wie habt ihr das aber so schnell hinbekommen? Also wie habt ihr so schnell die Infrastruktur geschaffen?
Wir haben das ja so ein bisschen vorbereitet schon und wir haben natürlich das irgendwie, haben ein gutes System, komplett digitalisiertes Lager und wir haben halt Aufruf gemacht, uns hat die IHK geholfen, uns hat die sind Startup-Programme hier geholfen, die haben halt die Leute zusammengekarrt und sind halt mega helpful so. Und das ist, glaube ich, ich muss sagen, Uwe, das größte Learning aus dieser Nummer, ich bin in letzter Zeit immer mehr echt auch ein bisschen frustriert von Social Media, von den Diskussionen, die wir gerade so unter uns in unserer Gesellschaft führen, wer raus ist, wer rein ist, wer sich, wer an andere denkt, wer nicht an andere denkt. Und deswegen, ich bin schon so ein bisschen distanziert und denke mir die ganze Zeit, boah Leute, das ist irgendwie nicht das Maß, wie man sich miteinander unterhält. Und was ich echt überraschend finde, ich hatte ja auch ein bisschen Angst vor der Kampagne. Weil das kann ja auch total komisch ankommen, dass jemand auf einmal einen virtuellen Weihnachtsmarkt macht. Jetzt nehmen sie uns auch noch einen Weihnachtsmarkt weg.
Ja, ja, oje. Naja, so, klar.
Aber die Leute haben es super positiv aufgenommen. Wir haben wirklich gezeigt, dass es hier darum geht, den Leuten zu helfen und auch das was zu tun. Und das kam gut an und die Leute sind super helpful, unterstützen, geben uns Connections zu Presse, geben uns weitere Händler und kommen einfach vorbei und packen. Ja, und das ist einfach eine große Hilfe. Und das ist eigentlich für mich das Schönste an der ganzen Aktion.
Es gibt ja diesen geilen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Weißt du? Ja, so ein bisschen, ne?
Ja, es ist tatsächlich so. Wenn es keiner was macht und alle wieder nur reden, dann passiert halt auch nichts. Von daher umso geiler. Kommen wir auch gleich drauf, warum du dir das überhaupt leisten kannst, dieses Hobby zu machen, weil du nämlich aus deinem Tagesgeschäft relativ weit rausgekommen bist. Da kommen wir nachher noch drauf. Dann wird es wieder ein bisschen businesslastiger.
Ja.
Eine Frage noch, habt ihr Werbung gemacht für das Ding oder war das jetzt wirklich alles organisch?
Alles organisch.
Super geil.
Wir schalten ein bisschen laufende Facebook-Ads, aber das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was organisch passiert ist.
Ja, aber wieder mal der Beweis, was passiert, wenn halt die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Business trifft. Ne? Also so. Content.
Ist so. Und ich habe natürlich...
Podcast übrigens, diesen, kennst du, Geschichten, die verkaufen, so ein Podcast.
Echt?
Über also, das wenn du jemanden Content.
Kennst, der gut ist in Storytelling, sag Bescheid.
Ja, ich muss selber nachgucken, da fällt mir spontan niemand an. Aber wenn ich mal irgendwas finde, so dann ich rufe dich an. Nein, aber auch geil, dass natürlich eure Expertise im Bereich IT mit reinkommt, mit Digitalisierung, mit Skalierung im wahrsten Sinne und dann eben auch, ich meine, nichts anderes ist das ja, ne? Eure Warenhaltung etc.
Ja.
Wie geil, also ich meine, wirklich Arsch auf Eimer an der Stelle.
Ja.
Total sick.
Hat auch, und ich muss dir auch sagen, du hast es gerade schon gut gesagt, das geht eben auch nur, weil ich habe halt hier wirklich viele Dinge einfach auch nicht gemacht. Also ich habe wirklich Zeit, mich darum
in deiner eigenen Firma sozusagen, in deiner eigentlichen Firma.
Genau, mich um viele Dinge zu kümmern und das ist natürlich echt total Luxus so.
Erzähl mal, was ist denn da passiert in den letzten 5 Monaten? Das letzte Mal, als wir nämlich gesprochen haben, hast du gesagt, ihr wart nämlich gerade am Umstrukturieren, ihr habt einen Umzug vor euch gehabt, ein neues Büro, neue Leute geonboardet, ihr wolltet wachsen, weil ihr heißt ja auch Scaling Champions.
Ne? So ist es.
Aber ihr müsst ja selber vormachen, dass man tatsächlich selber skalieren kann, ohne sich nur über Personal oder über blöde Strukturen zu skalieren, sondern hoffentlich habt ihr es auf euch selber angewendet, davon gehe ich mal aus.
Ja, also wir sind umgezogen.
Das schöne, skaliert. Schöne Location übrigens.
Ja, so skaliert Villa, übrigens ne? null.
Ach so, schön.
Büro skaliert überhaupt, also Büro einrichten skaliert null. Aber auch das ist was mir echt Spaß gemacht hat. Wir haben ein kleines Podcast-Studio reingebaut und irgendwie gemütlichen Space gebaut draus, weil die Leute irgendwie echt mögen. Und dann haben wir wirklich, sind jetzt nochmal sehr stark gewachsen in diesem Jahr. Wir haben echt nochmal 6 Leute dazu geholt. Und dann haben wir wirklich jetzt angefangen, diese Übergaben zu machen. Ist alles so eine Stufe hochgerutscht. Das heißt also, diejenigen, die früher, die schon federführend die Kunden geführt haben, haben wir jetzt in die nächste Reihe gestellt, dass sie sich viel mehr um den Standard kümmern. Das ist ja was zum Beispiel, Uwe, was wir erzählen. Und deswegen haben wir so ein Prinzip Eat Your Own Dog Food, was wir unseren Kunden erzählen, müssen wir erstmal machen, sonst ist es ja nicht authentisch. Also haben wir gesagt, es ist ja nicht sinnvoll, dass die erfahrenen Hasen, also die, ne, die du die ganze Zeit die Seniors in den Projekten versenkst, weil dann können die ja nur 1-2 Kunden helfen und alle anderen nicht.
Genau.
Sondern was wir eben gesagt haben, ist, dass wir sagen, komm, diese Seniors, die haben auch immer noch natürlich Kunden, aber die sind vor allem dafür da, die Standards besser zu entwickeln, Videos aufzunehmen, die Templates aufs nächste Level zu bringen, Leute auszubilden, ganz, ganz aktiv, Sparring zu machen. Und das war erstmal krass, weil du natürlich auch alle auf einmal an ihrem Wert, wofür kriege ich eigentlich meine Anerkennung? Ach, gar nicht als Fachkraft, sondern irgendwie als Manager, ja. Das zu moderieren war anspruchsvoll. Und es hat aber auch für uns jetzt bedeutet, die das Unternehmen irgendwie führen, dass auch wir uns aus dieser Rolle der Manager rausziehen durften. Und das heißt, die Ideen, was machen wir am Produkt als nächstes und so, eben auch übergeben haben. Und diese Veränderung ist anspruchsvoll, weil du sehr, also du musst sehr viel kommunizieren, du musst es auch am Beispiel machen. Wir haben da auch ein paar echte Fuck-Ups dabei gehabt, die kann ich dir gleich mal erzählen.
Ja, spannend.
Aber grundsätzlich ist die Struktur jetzt so, dass wir das ganz gut hinbekommen. Wir haben jetzt wirklich eine gute Mannschaft, die permanent Kunden betreut als Sherpas. Wir haben Fachexperten rausgebildet, die für einzelne Spezialthemen wie Landingpages, Ads, Social, Skripte Spezialisten sind. Und so kriegen wir das richtig gut gewuppt und haben so das nächste Level gemacht. Und vor allem sind jetzt halt, wir haben jetzt wirklich wie so ein Produktmanagement aufgebaut, wie wir eben Learnings aus den Projekten ins Produkt wieder fließen lassen und dann so einen Zyklus haben, wie wir immer, immer besser werden und dieses Wissen festhalten, eine Community draus bauen.
Und aber was machst du dann eigentlich noch? Also ganz ernsthaft, außer Geld zählen.
Ich meine,
was
also ist ich freue mich vor allem, dass das so funktioniert, ja, weil
du holst doch die Post rein, oder? Du gehst raus zum Briefkasten, holst die Post rein und verteilst
halt. Ich sag immer den Leuten, meine Aufgabe ist hier eigentlich nur ein bisschen sauber machen, gucken, dass hier kein nicht so viel
Müll rumliegt. Kaffeetassen aufräumen. Zusammenstellen, ja, kenne ich. Und Kaffeemaschine nachfüllen.
Und ich sag dir ganz ehrlich, Uwe, das ist es halt wirklich oft. Geil. Und ich feiere das ohne Ende.
Das ist die Endstufe, oder? Als Unternehmer.
Ja, wenn ich in die Firma reinkomme mega. Und ich sehe, das läuft einfach ohne mich und die kriegen ihre Fragen untereinander richtig geil gelöst und kommen auf bessere Ergebnisse, als auf die ich mit meiner Idee jetzt gekommen wäre, gehe ich da gern rein, aber auch gerne wieder raus, weil alle, die hier arbeiten, mir immer jeden Tag zeigen, dass sie das machen, super gut hinbekommen und mit genauso viel Engagement dabei sind wie ich. Und das finde ich krass. Bin ich total demütig für, weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, weil das natürlich sehr viel persönliche, geistige Freiheit für einen bedeutet.
Ja, aber das ist eben die Magie, wenn man sich Leute einstellt, die mindestens so schlau und kreativ wie man selber sind. Ne? Ja. Also im besten Fall noch sehr viel kreativer und schlauer und besser in allen Bereichen. Das ist halt das Schlaue. Das ist total cool, aber ich glaube, es wird einfach noch zu wenig gemacht.
Ich glaube, dass man da auch sehr mit seinen inneren Ängsten Ego kämpfen muss. Du hast gerade eine sehr schöne Frage gestellt, wofür bin ich denn dann eigentlich noch da? Ne?
Genau.
Und wenn du die Frage, wenn da bei der Frage bei dir Angst hochkommt und ein Loch, wovon ich mich auch nicht frei mache und frei gemacht habe, weil das ist natürlich ein Punkt, dann fällt dir das schwer, extrem smarte Leute einzustellen, weil die ja im Zweifel dir indirekt deinen Job wegnehmen könnten. Oder dir.
Ja, ich meine, du bist ja der Boss und der Gründer, da muss man ja ein bisschen, oder? Cojones und so, also jedenfalls würde man das immer denken.
Ja.
Aber deswegen hast du die Zeit genutzt und hast dann gedacht, komm, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, ich mache noch ein Baby.
Genau. Ich habe das ehrlich gesagt auch, hat sich jetzt ganz gutes Timing ergeben. Für mich war das jetzt auch echt, ich habe das so ein bisschen als einen externen Fixpunkt genommen, um das jetzt wirklich mal konsequentes Pflaster abzuziehen. Was jetzt noch abzuziehen ist. Mhm. Und gesagt, Leute, ab Januar bin ich komplett aus dem Operativen raus. Mhm. Ich werde nichts mehr im Sales, in der Kundengewinnung machen. Ich werde dann noch vor allem an der Vermarktung, am Branding arbeiten und auch neue Ideen starten, was man machen kann, auch für neue Produkte. Aber das ist immer irgendwie Zukunft und die Weiterentwicklung des Gesamtsystems, weil das ist, was mir am meisten eben Spaß macht. Und das habe ich jetzt konsequent, gebe ich jetzt gerade konsequent ab, die letzten Schritte. Mhm. Das läuft sehr, sehr gut. Die Zahlen und alles werden erreicht, trotz oder gerade, weil ich nicht da bin.
ich wollte es gerade nachhaken, sorry.
Ja, und deswegen gehe ich da mit einem sehr, sehr guten Gefühl rein. Und genau, also am 1. Irgendwann im Januar wird wahrscheinlich das Kind kommen.
Ich habe auch ein Januar-Kind, das ist gut.
Ja, genau. Wir haben jetzt Januar und August quasi. Ja,
ja, meine Frau ist ja August und mein Sohn ist Januar. Ich meine, das ist das Beste aus zwei Welten.
Ja, und deswegen habe ich dann dort Elternzeit und werde die Zeit gut nutzen. Habe ein paar neue Projekte.
Frühlingsmarkt,
genau. Und da werde ich mich dann mit federführend beschäftigen.
Willst du auch den Podcast weitermachen?
Klar.
Schon, gell? Da bleibst du schon Host, gell?
Also das finde ich, das gibt mir so viel Energie, dieser Austausch, dieses Wissen zu geben und auch vor allem die Gespräche. Wir haben jetzt halt wirklich auch noch, finde ich, in den letzten 6 Monaten nochmal einen Sprung gemacht.
Ihr hattet doch gerade genau, so eine richtig lange Serie geholt, mit so einem...
Ich kenne Ex-Chef von Relier. Krasser Dude, hört man in die Podcast-Folgen rein. Josef ist halt so, der redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist, so kann man es wirklich sagen. Und Josef sagt von sich selbst, dass er ein einfacher Mensch ist.
Geil.
Und dass er erkannt hat, dass er immer dachte, dass das seine Schwäche wäre und irgendwann erkannt hat, dass das seine absolute Stärke ist. Und dass er sagt, für ihn ist Einfachheit Komplexität gelöst. Ja, den Begriff, der kennt man ja irgendwo. Und der macht es halt, der bringt die Punkte so auf den, bringt die so auf den Punkt, ist halt einfach ein super erfolgreicher Scaling-Champion. Mhm. Der hat das halt genauso gemacht. Der hat ein B2B-IT-Unternehmen genommen und einfach als Nummer eins in seinem Markt positioniert, hat es extrem erfolgreich verkauft. Mhm. Mehrfach. Mhm. Und von dem kann man viel lernen. Und so eine Leute haben wir jetzt immer wieder drin. Und das lernen wir natürlich, lerne ich auch ganz viel, lernen, glaube ich, viele Gäste. Und der Podcast geht auch gerade richtig ab. Also es ist krank.
Mega geil. Ich freue mich so, dass das so durch die Decke geht. Wie seid ihr an den gekommen? Oder wie seid ihr an diesen Josef gekommen?
Über zwei Ecken, viel nachfragen, dranbleiben, lange beobachten, fragen, fragen, dranbleiben, erste Session machen, ihn in den Podcast reinholen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Serie, das war so geil. Und jetzt machen wir halt eine 6-7-teilige Serie.
Großartig. Das ist cool. Wir haben ja auch, wir haben nächste Woche, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, haben wir den Kawa Yunosi von den SAP-Chef von, also den HR-Chef von SAP und der auch in der Geschäftsführung sitzt.
Mega.
Der kommt und erzählt uns ein bisschen was zum Thema Storytelling und Branding als Unternehmen und wie du damit geile Talente gewinnst in der Software, aber eben auch darüber hinaus.
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben dem bei Geschichten, die verkaufen, ein halbes Jahr Liebeserklärungen gemacht. Immer im Podcast, weil wir den aber einfach richtig geil fanden. Und wir haben ihn immer falsch ausgesprochen. Erst wussten wir nicht, wie man ihn ausspricht, dann haben wir ihn falsch ausgesprochen und haben immer wieder gesagt, was der für ein geiles LinkedIn-Game macht. Weil das ist ja auch Top Voice, ja. Das LinkedIn Top Voice 2020. Mhm. Oder 2020. Und dann irgendwann im August schreiben uns Leute und sagen, Kawa Yunosi hat euch gerade einen Shoutout gegeben. Der hat einfach einen Teil eures Podcasts ausgeschnitten und hat den als Soundspur mit einem Graphic hochgeladen in seinem Account und hat geschrieben, so ein krasses Kompliment hat er noch nie bekommen. Ja. Und darunter haben seine Mitarbeiter geschrieben, weil wir immer gesagt haben in jedem Podcast, wenn du gerade durch Zufall als lieber Hörer Kawa Yunosi heißt oder jemanden kennst, der Kawa Yunosi heißt, dann sag ihm bitte, er soll kommen und bei uns im Podcast kommen, weil wir dich ausfragen wollen. Wir haben ihn aber nie angeschrieben. Und dann haben seine Mitarbeiter ihn wohl darauf aufmerksam gemacht. Er hat es gehört, hat das gerepostet und dann haben wir drunter geschrieben, weil er geschrieben hat, ja Leute, scheiße, jetzt muss ich halt kommen. Was soll ich machen? Meine Mitarbeiter nerven mich. Ich muss jetzt zu euch. Weil die gesagt haben, entweder du meldest dich da an oder wir melden dich an. Du, und dann haben wir das jetzt gemacht. Jetzt haben wir einen Termin gefunden und jetzt dürfen wir mit ihm sprechen. Und
das merke ich mir.
Freue ich mich so drauf.
Super, ey. Das ist eine gute Aktion. Ja, nee, genau. Also das ist so der aktuelle Stand. Mhm. Und ich muss dir sagen, für mich gab es jetzt wirklich so einen Moment. Wir hatten dann so mal, es gab so mal ein, zwei Schwierigkeiten. Wir, wie wir in den Workshops, die wir geführt haben, gab es manchmal so ein bisschen, die waren manchmal so ein bisschen holprig, der ein oder andere. Ne? Das haben wir gespiegelt bekommen von einem Kunden.
Ich wollte gerade fragen, interne oder diese ersten
externe, Workshops? Externe, genau, genau.
Euer Startprodukt, womit ihr die Roadmap festlegt.
Genau, und die Kunden kamen manchmal nicht so mit der Klarheit raus, wie wir das so früher kannten. Ne? Also das ist ja so das Interessante bei so, wenn du skalierst, du hast das früher gemacht, abgerissen, die Kunden kamen danach raus und gesagt, ey, wir machen das jetzt, ab die Post, ja. Und dann kamen Kunden raus und sagten, ey, ja, ich weiß nicht, wir müssen jetzt, glaube ich, das machen und das. Und dann merkst du so, what? Warte mal ganz kurz, seid ihr durch den gleichen Workshop gelaufen? Was ist denn hier los? Und das haben wir gemerkt. Und da war das erste Mal der Moment so, da habe ich zwei Learnings rausgenommen. Das erste Mal habe ich gemerkt, ich hatte sofort diesen Impuls, den alten Impuls zu sagen, alles klar, das ist jetzt ein paar Mal passiert, jetzt rush ich da wieder rein, räume da die Bude auf, ne, weil das kann ich wirklich gut reinschlagen, alles auseinanderwühlen und dann wieder mit Dynamik nach vorne. Und in dem Moment habe ich dann so gemerkt, dann ist auf einmal mein Kollege, der jetzt nämlich den Sales macht, Toni, aufgestanden und gesagt, so, jetzt gucken wir uns das doch mal an. Und da dachte ich mir schon, ey, geil, das geht mir ab.
Jetzt gucken wir mal an.
Und der hat das dann, einfach vorwärts getrieben. Immer mit ein bisschen Support, ne, und so. Und ich, manchmal muss man auch noch ein bisschen so, noch eine gewisse Energie mit reingeben, ne, so der Unzufriedenheit. Und Leute, das mussten, wir haben einen Anspruch, wie wir arbeiten und so. Aber das hat geklappt. Und das war für mich unglaublich befreiend, weil ich so gemerkt habe, weißt du, Uwe, dieses Team kriegt es hin, wirklich auch größere Themen selbst zu lösen. Und das finde ich echt richtig cool, weil damit fällt eine große Last wirklich von einem ab. Dass du diese, du hast ja die dauerhafte Angst als Unternehmer, dass morgen vorbei ist, dass sie hier die ganze Bude zumachen, weil alles im Bach runtergeht. Mhm. Und jetzt kommt so das erste Mal der Moment, wo ich das Gefühl habe, ey, dieses Team kriegt Schwankungen gut ausgeglichen, gut geregelt. Wir brauchen, bleiben hungrig, wir bleiben wachsam, wir werden vorwärts gehen. Es gibt viele neue Ideen. Aber so dieses Geschäft ist stabil. Und das war es halt jahrelang in dem Form nicht. Es musste immer wieder nachgebessert, verbessert werden. Und das ist ein cooles Gefühl für einen, für mich jetzt persönlich.
Das geht aber auch nur, weil ihr ein gewisses Team auch eingestellt habt. Was ist denn dein Key-Kriterium? Ja. Deshalb wollte ich dich das letzte Mal, glaube ich, schon fragen, hab's aber irgendwie vercheckt. Was ist dein Key-Kriterium zur Auswahl eines Mitarbeiters, wo du sagst, der oder die muss hier arbeiten? Oder gerne auch das K.O.-Kriterium, wo man sagt, das war es halt nicht. Weißt du, bei Google ist es die viel bescholtene Googliness, wo keiner weiß, was es ist, aber du musst sie mitbringen. Was ist denn die Scaling Championess sozusagen?
Also, das ist eine sehr interessante Frage. Da haben wir sehr viel falsch und sehr viel richtig gemacht in der Vergangenheit.
Ja, kenne ich.
Wir, dass dieses Thema der Entwicklung, wir nennen das ja die Top-Sherpa-Ausbildung. Mhm. Ja? Weil unsere Consultants sind ja Sherpas, die den Kunden begleiten. Und wir haben eine Top-Sherpa-Ausbildung bei uns. Wie wir das systematisieren, dass jemand mit einem hohen inneren Status kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt immer mal auch in solchen Situationen mit uns, ja, der Weg ist steinig, den man auch mit uns geht, diesen Weg der Skalierung, das ist nicht mal so eine Gondelfahrt, wie das versprochen wird, das tut auch mal richtig weh und wir sind auch die, die dann den Schmerz erzeugen, weil wir da sehr unangenehm mit Fingern in Wunden pulen können, bis sie gelöst sind. Mhm. Und dann finden wir auch eine Lösung, aber in solchem Moment musst du als Mensch, wenn ein Gegendruck kommt, wenn zum Beispiel jemand sagt, nee, so geht das nicht und so, darfst du nicht zurück in den Druck gehen und sagen, wap, 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 und argumentieren, warum das jetzt das Richtige ist, sondern musst dich zurücklehnen und sagen, interessant, was ich jetzt hier gerade sehe. Ne? Für mich fühlt sich das gerade an, wie, dass du dich da jetzt gerade wehrst gegen den Gedanken. Kann das sein? Woran liegt denn das? Lass uns da mal drüber nachdenken. Das finde ich eigentlich das Interessante. Und das kann man jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt Eier sind, ob das jetzt irgendwie gewisses Selbstwertgefühl ist, was man hat, aber auch, dass man sich da nicht sofort abgewertet fühlt als Mensch.
Ja.
Das ist total wichtig, das kann man ausbilden. Mhm. Das bilden wir auch aus bei den Menschen, da muss man sehr viel Selbstvertrauen entwickeln. Wir nennen das den inneren Status, wie man den aufbaut, gibt es verschiedene Werkzeuge dafür, das machen wir. Bei Kollegen, die dazukommen, achte ich auf drei Dinge. Das erste ist, dass sie, oder ja, es sind eigentlich vier Dinge. wir gehen in durch einen mehrstufigen Prozess, um die Leute kennenzulernen und wir arbeiten dann auch einen Tag lang mit denen.
Ja.
Und darin achte ich darauf, erstens, sind die reflektiert und unzufrieden? Mhm. Also, was ich damit meine ist, haben die eine innere Unzufriedenheit, dass sie sagen, ich bin schon nicht schlecht, aber ich weiß, dass da noch viel, viel, viel mehr geht. Und nur weil ich mal auf den Fichtelberg geklettert bin oder auf den Brocken, weiß ich noch lange nicht, wie man auf dem Mount Everest hochklettert.
Ja.
Das heißt, ich muss auch noch viel lernen und ich will das auch und ich reflektiere die ganze Zeit darauf und deswegen, das ist so ein Ding, worauf ich achte, sind die Leute reflektiert und auch so ein bisschen hungrig noch, ja, demütig vor der Aufgabe. Und als zweites achte ich darauf, sind sie gleichzeitig auch ambitioniert? Also sagen die, ich weiß, dass ich erst auf dem Fichtelberg war, ich weiß, dass ich noch nicht auf Mount Everest war, aber ich fuck nochmal, ich gehe da hoch. Koste es, was es wolle, ich werde auf diesen Mount Everest steigen. Mhm. Wenn ich jetzt 10 Jahre trainiere, ich werde das machen.
Mhm.
Wenn die Leute das haben, dann wäre das wirklich ein guter Kandidat, weil ich sage, dann ist das so das Fundament gegeben, zu wachsen.
Mhm.
Reflexion und Ambition zusammen ist erstmal mega gut.
Mhm.
Kannst du das nachvollziehen so?
Ich bin bei dir.
Ja?
Mhm.
Und dann kann ich noch zwei, da frage ich mich immer noch, wir fahren ja jedes Jahr eine Woche mit dem gesamten Team in ein Haus in Brandenburg ans Wasser und machen da quasi eine Woche Teamurlaub zusammen.
Genau.
Wo wir auch strategisch arbeiten, auch viel in der persönlichen Entwicklung, auch mal Spaß haben, Volleyball spielen und so Sachen.
Mhm.
Und ich frage mich dann immer, kann ich mir den oder die Person vorstellen in dieser Woche? Wie die mit dem Team interagiert, passt die dahin? Fühlt die sich da wohl? Fühlen wir uns da wohl? Da achte ich drauf, dass der DNA-Kit so ein bisschen ist. Ne?
Mhm.
So, dann gibt es noch eine vierte Geschichte, auf die wir achten, ist, was sind so die Grundwerte, wie, nach welchen Werten orientierst du dich? Und da achte ich vor allem auf das Thema Nutzen vor Gewinn.
Mhm.
Mache ich die Dinge, um Gewinn zu machen, um reich zu werden? Kann ich irgendwie nachvollziehen? Ist halt, kommt aus einem gewissen Mangel, den ich, ja, okay, akzeptiert. Ich finde, dass jeder schon dieses Gedankenexperiment nachvollziehen kann und auch sich dafür entscheiden kann, zu sagen, ich werde dann viel Gewinn, Geld haben und Erfolg haben, wenn ich Nutzen erzeuge und nicht andersrum. Ich glaube immer, dass erst der Nutzen für die Menschen kommt, sich mal erst kümmert, dass es den anderen besser geht und daraus entsteht dann ganz automatisch dieser Erfolg in Form von Geld, Freiheit, was auch immer.
Mhm.
Der Short-Term, relate ich mal, Uwe. Ja?
Bitte, hau mal raus.
Ich würde gerne mit dem Herrn Professor Doktor, glaube ich, Share sprechen, der Share Group eines krassen IT-Unternehmens. Der Typ ist krass, der hat damals quasi für SAP ganz viel getan und hat so ein Tool in Deutschland reingebracht, war aus San Francisco, hat das einfach nach Deutschland gebracht und steht dafür, so eine Scaling Champions zu erzeugen. Mit dem würde ich gerne einen Podcast führen. Also wenn ihr...
Hallo Herr Scheer, wenn Sie das hier an dieser Stelle hören und aus Versehen Professor Dr. Scheer heißen oder jemanden kennen, der Dr. Scheer heißt und vielleicht mit dem auch verwandt sind oder befreundet, dann wissen Sie jetzt, dass Sie den mal bitte aufmerksam machen an dieser Stelle auf Johannes Rasch von den Scaling Champions und dem dazugehörigen Podcast.
So, ich freue mich drauf. Warum? Der hat letztens ein Interview gegeben und hat das so geil gesagt. Das fand ich so mega. Der hat ja gesagt, ich achte bei Gründern, die zu mir kommen, sehr darauf, dass es nicht in erster Linie darum geht, reich zu werden. Und er findet das eine Perversion, dass das oft im Vordergrund steht, schnell einen Ferrari zu fahren. Mhm. Ja, es geht auch nicht darum, einen Exit zu machen zu allererst, sondern erstmal, es soll ja jeder auch verdient haben, einen Exit zu machen. Alles gut, machen unsere Kunden, ist total klasse, super. Aber es kommt immer erstmal der Nutzen, immer erstmal die Arbeit. Und dann hat man den Wert geschaffen und den kann man dann verkaufen. Aber ist ja nicht andersrum. Und da kann ich nur sagen, da gebe ich ihm komplett recht. Das sehe ich genauso. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das nach draußen hält. Und das darauf achte ich bei meinen Leuten. Weil die müssen das ja auch ihrem Kunden vermitteln. Dann müssen sie das vor allem erstmal selbst glauben und auch vermitteln können, ja, und erleben.
Das ist dieses Dienen kommt vor Verdienen. Aber
ja.
Ja, ich könnte da ja stundenlang drüber sprechen. Aber du siehst es auch sofort. Also das finde ich spannend. Bei uns kam immer noch dazu übrigens. Wenn jetzt immer natürlich auch in der Branche irgendwie vom Geschichten erzählen und vom Marketing und von mit Menschen umgehen. Bei mir kam noch dieses Kriterium dazu, gerade als Fernsehproduzent. Ich glaube, ich habe irgendwie 1000 Mitarbeiter gehabt in 11 Jahren. Ja. Also freie Feste, die wir da durchgeschleust haben. Und da kam noch, es ging schon los mit, wenn ich die gefragt habe, wo kommst du eigentlich her? Was machst du eigentlich? Also was hat dich denn eigentlich hierher geführt, dass du heute hier in diesem Raum sitzt? Und die Art und Weise, wie die dann geantwortet haben, zeigt mir schon, ob die einen CV rezitieren oder ob sie mir eine Geschichte erzählen. Und also, weißt du, das war für mich halt eine Kernqualifikation. Und ist aber auch sau wichtig. Also würde ich auch in anderen Bereichen genauso drauf achten, weil einfach Storytelling für mich oder eben, glaube ich, auch generell fürs zwischenmenschliche Kommunizieren eine gute Key-Qualifikation ist.
Ja.
Wirst du zukünftig noch Leute einstellen oder kannst du dir vorstellen, sogar das abzugeben?
Ich glaube, das ist schon noch eine Weile... Yes. Also ich habe mich mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unterhalten und die haben schon gesagt, dass das das Learning ist, was sie gemacht haben, dass sie ganz lange mit den Leuten gesprochen haben, und um sie kennenzulernen und sie reinzulassen, weil das halt schon entscheidend ist, wie das System sich weiterentwickelt. Und ja, ich glaube, dass das noch eine Weile so passieren muss. Mhm. Natürlich immer mit den Mitarbeitern zusammen, die das auch verantworten, aber ich würde sie mir immer angucken, auch aus einem gewissen Überflug-Level.
Ja, lustig, weil wir haben es auch lange selbst, wir haben es lange selber gemacht. Also in 11 Jahren Fernsehproduktion haben wir das lange selbst gemacht. Klar, weil wir die beiden Chefs waren und wir waren am Anfang auch klein. Dann haben wir unsere ältesten und längsten Mitarbeiter, Aileen, Lina, Ben und Alex, so das Kernteam, die inneren vier, die auch jetzt immer noch da sind, auch jetzt, wo ich nicht mehr dabei bin, sind immer noch alle dabei. Die haben es dann irgendwann übernommen. Das Geile ist, dadurch, dass die mit uns gewachsen sind, das Baby mit aus der Taufe gehoben haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die beiden Mamas zum Beispiel auch weg waren in Mutterschaftsurlaub und wieder zurückgekommen sind, also wirklich Family and Friends. Und die haben irgendwann auch die Einstellung übernommen, sowohl von Kreativen als auch von Logistikern und Produktionern. Und die Leute waren jedes Mal großartig. Und dann kommt halt irgendwann dieser Moment, wo du Menschen auf der Weihnachtsfeier oder am Set kennenlernst, die sagen, ach, du bist der Uwe, du bist mein Chef. Du denkst dir so, is it? Okay. Haben wir noch nie kennengelernt, aber schön, dass du da bist. Aber du weißt dann schon, die sind durch so einen Filter gegangen, den du vorher gefiltert hast und weißt, das sind einfach geile Leute mit einem guten Wert im Mindset. Dann war das großartig. Aber das haben wir auch erst sehr spät gemacht, aber wir konnten es dann loslassen. Und die Leute waren großartig, die reingeholt
haben. Uwe, weißt du, was ich finde, was da wichtig ist, dass man diese Kultur, die das ausmacht, so wie wir gerade drüber sprechen, dass man das bewusst macht. Ne? Also, dass diese Dinge sich nicht, also die sollen sich organisch entwickeln, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das immer mal zu beschreiben und darüber auch Klarheit zu schaffen. Was ist denn diese Kultur? Wie können wir denn hungrig bleiben? Wie können wir denn ambitioniert bleiben? Mhm. Weil, guess what? Diese Prinzipien, die ich dir gerade beschrieben habe, sind übrigens auch genau die wir intern als unsere Prinzipien haben. Deswegen testen wir dagegen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das muss man ganz bewusst machen, aber ich gebe dir recht, ne, wenn du das lange erlebt hast als Mitarbeiter, kannst du dann irgendwann auch anstellen. Ich glaube aber, dass es immer noch eine Weile braucht, dass man da nicht einen systemischen Fehler reinbekommt in sein Unternehmen.
Absolut, das ging bei uns auch nur, weil die sich, glaube ich, auch selber als Teil des Unternehmens gesehen haben oder auch als Teil des Leitungs- und Lenkungskreises. Ja. Das war auch so. Ja. Wir haben das auch so gewollt. Ne? Also die hatten schon, also dieser Vierer-Innerkreis, der kann und durfte und kann sich auch weiterhin wünschen, was er will und wird das wahrscheinlich auch bekommen, weil das halt so aligned ist, dass das ist überhaupt keine Frage. Es ist überhaupt keine Frage, ob das der Firma nutzt oder nicht. Es ist halt einfach, die entwickeln die mit. Und das ist halt so die Endstufe. Wenn du das hinbekommen hast, finde ich, dann kann sich darunter natürlich auch wieder mit Korrektur und mit weiterer Reflexion, aber kann sich nur was bauen, was im Grunde genommen die gleiche Sprache spricht wie du. Mhm. Geil. Was machst du jetzt noch bis Ende, so bis du raus bist aus deinem Business?
Ja, wir werden jetzt bis jetzt Ende des Jahres werde ich jetzt den Weihnachtsmarkt wahrscheinlich helfen, weiter auf die zu bestehen zu bleiben, dass er nicht auseinanderfällt, weil es einfach so einen Run gibt. Mhm. Und das werde ich tun. Und ansonsten kümmere ich mich so ein bisschen um die Weiterentwicklung der Firma. Wir haben so ein paar Themen, die wir jetzt anstrengen. Wir wollen diese Community, werden wir jetzt noch mal viel, viel stärker ausbauen. Es gibt auch noch so ein paar Dinge. Wir machen jetzt ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ja von dir gelernt, wie eine Heldenreise funktioniert, ja. Mhm. Und wir werden diese Heldenreise jetzt auf unser Produkt so durchführen, dass wir jetzt den gesamten Prozess, wie ein Unternehmen mit seinen einzelnen Akteuren darin durchläuft, wirklich wie ein Film erlebt, mhm. In denen es ganz bewusste Höhen und Tiefen gibt, mhm. und wir diese ganz bewusst erzeugen. Und das ist natürlich was an sowas denkst du nicht, wenn du Projektgeschäft machst, weil du da irgendwie hoffst, durchzukommen. Echt? Aber da wir jetzt in du musst dir vorstellen, wir bei uns starten aktuell, also wir laufen gerade ungefähr mit 14 bis 15 neuen IT-Unternehmen pro Monat.
Mama mia. Und die bleiben ja ein Jahr bei also euch mindestens.
Mindestens, also eher 4 Jahre.
Ja, genau.
Und das sind richtig, richtig tolle Menschen. Wir sind sehr handverlesen mittlerweile. Das ist echt, also das ist, glaube ich, noch das zweitgrößte Geschenk, was wir haben, dass wir wirklich gucken, worauf haben wir Lust und mit wem wollen wir das machen. Und das, ich sage ja immer, wir finden mit allen, mit denen wir arbeiten wollen, immer eine Lösung, sich finanziell, zeitlich und von Ressourcen her zu einigen. Mhm. Und das ist echt total befreiend, ne? Wenn du das irgendwann kannst. Das weiß ich auch, das ist vielleicht auch nicht immer so, aber das aktuell ist das total so.
Ich habe schon wieder mit Kunden von euch gesprochen, die, glaube ich, nächsten Monat mit ihrem ersten Workshop starten, die jetzt schon ganz heiß sind und mit den Füßchen trippeln.
Ja.
Kann ich dir nachher mal erzählen, wer das ist?
Ja. Und das ist klasse. Und deswegen machen wir jetzt quasi wie einen Regieplan für die gesamte Zeit. Mhm. Und wir wollen so kleine Events, kleine Aufmerksamkeiten, auch so Kleinigkeiten geben, die einfach dem Team Energie geben auf diese Reise, weil die ist schon anstrengend, sowas alles aufzubauen, also Marketing wiederholbar, Sales wiederholbar zu bauen, Angebot wiederholbar zu bauen. Das ist anstrengend, da musst du wirklich auch in die Tiefen rein. Mhm. Und das ist, das ist jetzt das, was als nächstes passiert.
Hast du schon gelesen, die Odyssee des Drehbuchschreibers?
Nee.
Kaufen, sofort.
Ja?
Ja, musst du machen. Wenn ihr euch auch nur im Geringsten an die Heldenreise annähern wollt, dann muss jeder bei euch im Team dieses Buch gelesen haben. Das meine ich. Ja. From the bottom of my heart. Christopher Folker, die Odyssee des Drehbuchschreibers.
Muss ich machen.
Weil du wirst es abfeiern. Danach, das ist auch das letzte Buch, was du gelesen haben musst, außer das, was vielleicht kommt ja im nächsten Jahr ein neues Buch raus zum Thema Business Storytelling und Content Marketing. Wer weiß das schon?
Okay.
Und ansonsten, who knows? Nein, wirklich. Also von Christopher Befogler, das ist das absolute Grundlagenwerk, das ist die Bibel.
Okay. Schreibe ich mir direkt aufgeschrieben. Das werde ich mir angucken. Und genau, das ist jetzt was, woran ich arbeite. Mhm. Ich wollte noch was zum Fuck-up sagen, ne?
Ja,
das hat auch was damit zu tun, was ich jetzt das nächste tue. Wir haben bei diesen Workshops, ne, weißt du, wie was wir noch gelernt haben? Da hat das Team ein ganz interessantes Learning gemacht, vielleicht kann ich das mitgeben. Wir haben da sehr versucht, indirekt zu steuern. Ne? Wir haben also, die Kollegen kamen dann nach den Terminen und meinten so, boah, ja, ist irgendwie nicht so gelaufen, können wir irgendwie besser machen. Und dann haben wir so Feedbacks gemacht, mhm. und haben gesagt, ja, naja, wenn jemand sowas in die Richtung sagt, dann kann man das auch so sagen. Und das hat sich aber nicht verändert. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, verdammt nochmal, was ist denn da los? Wir nehmen jetzt diese Sessions auf und dann gucken wir uns die an. Und da haben wir alle ein sehr interessantes Learning gehabt. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was du sagst und dem, was ankommt. Und keiner hat recht. Also es ist einfach ein Unterschied. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, also jemand ist so ein bisschen, ne, und schimpft so ein bisschen rum und ich sage, da musst du gegenhalten und fronten, da meine ich eben nicht, jetzt erzähle ich Ihnen aber mal, warum Sie da nicht recht haben. Dann schimpfst du zurück und alle schimpfen sich voll. Mhm. Das ist nicht die Lösung. Das passiert nicht häufig. Ne? Passiert mal. Das ist ein Beispiel. Sondern was damit ja gemeint ist, wenn jemand so rauskommt aus sich, dann heißt Fronten eben, du bist weich zum Menschen, interessiert am Menschen, aber klar in der Sache. Mhm.
So, und auch hart in der Sache.
Klar, hart in der Sache. Yoda, absolut. Gandalf, ja, guck sie doch alle an. Die sind ja nicht weiche Menschen, aber die haben ein Herz, ja. Die hören sich das an, und wenn da Frodo anfängt rumzukalöfern und sagen, dann sagt dann Gandalf auch mal, mein lieber Freund, ich verstehe ja, dass du Angst hast, aber jetzt ist mal gut, jetzt packst du deine Sachen und ab zum Schicksalsberg, ja. Mhm. Und bitte. Mhm. Und das ist was wir gerade alle lernen durften. Wie nimmst du denn dann diese Energie vom Kunden auf? Wie drehst du sie um und hilfst ihm damit, rauszukommen aus den Gedanken in vielleicht einen anderen Blick? Also wie kannst du denn die Energie nutzen für dich als ein Judo, für den Kunden, dass er sie sich selbst nutzt, statt in den Kampf irgendwie zu verfallen? Ne? Und das hat sich eben nur gezeigt dadurch, dass wir uns alle diese Gespräche angeguckt haben und gemerkt haben, cool, das passiert da also. Und das ist so mein Learning. Es gibt ja auch irgendwelche Stories von Elon Musk, ne? Wie er irgendwie kennst du das, wie er vor der Fabrik geschlafen hat oder in der Fabrik geschlafen hat und dann gesehen hat, dass die Leute nicht miteinander gesprochen haben. Kennst du ein paar Stories? Und so ich kann mir jetzt nicht wie vor wie Elon Musk, ne?
Um das mal klar zu machen. Ja, komm, ein ganz kleines bisschen.
Nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht. Mhm. Sondern dieses, wenn du es verstehen willst, ändern willst, dann geh wirklich rein in die Situation. Sei dabei, geh den Ding wirklich auf den Grund, nicht so halbherzig, richtig herzig. Zupacken, es verstehen und es dann verändern. Das war für uns ein geiles Learning. Das ist auch wichtig, ne? Dass Führungskräfte können, glaube ich, leicht in dieses Phänomen kommen, dass sie dann sehr theoretisch an diesem System doktern wollen und es verschlimmbessern. Ja. Und diese Courage zu haben, reinzugehen und wieder Nutzen vor Gewinn zu erzeugen, reinzugehen, es zu lernen und dann mit dem Team zu helfen, das zu lösen. Das ist die wahre Aufgabe von Führung. Haben wir jetzt wieder mal ein schönes Beispiel lernen dürfen.
Erinnert mich an meine lange Karriere im Kung-Fu als Wing Chun und Trainer und Lernender und Lehrender, wo es auch die Kraftsätze gibt, was du mit Kraft machst, wenn sie kommt. Ist der Weg frei, stoß vor. Ist der Weg versperrt, bleib kleben. Oder nutze die Kraft deines Gegners und füge deine eigene hinzu. Es gibt so ein paar Kraftsätze und ein paar Bewegungssätze. Und im Grunde genommen ist das genau das, wo ich auch immer sehr spät oder irgendwann gemerkt habe, es geht ja gar nicht ums Kämpfen. Es geht ja eigentlich nur darum, was machst du mit zwischenmenschlichem Druck und wie gehst du mit dem um? Das ist auch schlau. Aber das in einer Organisation zu implementieren, stelle ich mir schwer vor, aber
das ist halt geil, dass ihr das hinbekommt. Das ist halt Coaching. Das ist das, was wir im nächsten Jahr noch stärker machen. Wir werden diese Top-Sherpa-Ausbildung nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Wir werden das mit einem Persönlichkeitsmodell verknüpfen. Wir werden ein Reifegrad-Modell für jeden bauen. Mhm. Und wir werden ein ganz intensives Coaching-Programm durchführen, mit wo die Leute das lernen, Übungen machen, Trainings machen, wo du es wirklich üben kannst. Ne? Also ich spiele jetzt mal diesen aggressiven Kunden und jetzt trainier mit mir, ne? Wie beim Kampfsport eben auch.
Ja, genau.
Das werde ich
offenes Sparring. Das ist
genau super. Offenes Sparring, und das werde ich im nächsten halben Jahr noch mit aufbauen. Aber du siehst, das sind schon Themen am System. Mhm. Aber auch bei den Aktionen bin ich eher Inputgeber mit dabei. Jemand anderes organisiert die Initiative und ich sitze mit dabei und gebe meinen Senf dazu oder eben auch nicht. Ja, und das gibt mir viel Freiheit. Es gibt da noch zwei Immobilienprojekte, die wir angehen. Mhm. Das sind jetzt nicht so Immobilienprojekte, okay, wir kaufen mal eine Wohnung und dann schmeißen wir die Mieter raus oder sagen irgendwelchen Familien, dass sie jetzt auf einmal, weil wir jetzt ja da sind, mehr Miete bezahlen dürfen. Das ist alles absoluter Quatsch, sowas machen wir nicht. Mhm. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, die wir angehen werden, das für später mal mehr. Machen wir dann im nächsten halben Jahr.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt schon wieder, du machst den Teaser zum nächsten Mal schlau.
Im nächsten halben Jahr. Und dann werden wir ein paar Immobilienprojekte auf die Bahn bringen, die auch was mit unserem Kerngeschäft zu tun haben. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Und genau, das ist so das, was jetzt bei mir ansteht. Und ich habe da extrem viel Bock drauf. Und ich will wirklich diese Freiheit, keine operativen Termine zu haben, meine Kinder von der Kita abzuholen, woanders zu arbeiten. Das sind alles Dinge, mit denen ich jetzt sehr viel Spaß habe.
Wo du unfassbar vorangekommen bist, allein im halben Jahr, ich will mir gar nicht vorstellen, oder in 5 Monaten, will mir gar nicht vorstellen, wo du sein wirst, wenn wir im März nochmal sprechen oder im April, wenn du raus bist aus der ersten Stillphase.
Hab Wie ist denn bei dir, Uwe?
Du, bei mir ist alles gut. Ich bin ganz ernsthaft, mir geht's gut. Ihr könnt gar nicht anders sagen. Ich lese gerade unfassbar viel. Ich bin gerade in meiner Holzwerkstatt, unfassbar viel. Ja. Wir gehen geschäftlich auch in neue Bereiche rein, wir gucken uns neue Dinge ein, so. Gucken gerade, was man so alles so machen kann. Also noch so auch Side-Projects. Aber wir haben jetzt hier eine Ruhe reingebracht bei Geschichten, die verkaufen, mit unseren Teilnehmenden. Wir haben jetzt genau die Struktur, wie wir unsere Beratungen machen. Wir haben, wir wissen, noch nicht ganz genau, aber wir wissen zu ganz, 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 ganz großen Teilen, wer bei uns am meisten profitiert, wen wir reinlassen und wen nicht.
Ja.
Also, wo wir auch schon wissen, das bringt einfach nichts. Da haben wir aber mittlerweile auch Leute, wo wir die hinbringen können. Ja. Das ist geil. Also wir haben mittlerweile auch Leute, wo wir sagen, das passt dahin. Und was ich gerade mache, oder was mir in der letzten Woche klar geworden ist, ich investiere jeden Tag in mich und in meine Marke. So. Und das färbt auf alles andere ab. Also das meine ich, damit meine ich sofort, also schlauer werden, bekannter werden, sichtbarer werden, noch mehr Input rausgeben, noch mehr dienen, vorverdienen. Und ich merke einfach immer wieder, auch in diesen wirren Zeiten, wo du eigentlich im Außen wenig kontrollieren kannst, geht es nur darum, wie du dich kontrollieren kannst. Und danach folgt alles Gute automatisch nach.
Ja.
Das in allen Bereichen. Familiär, im Business, mein Kopf, der Muskel zwischen den beiden Ohren und so. Das ist einfach geil. Es passieren auch gerade unfassbar schöne Sachen. Muss ich dir nochmal abseits erzählen. Dinge, die wir dann beim nächsten Mal besprechen können.
Ja.
Und das ist cool. Und ich komme gerade in so eine Vorweihnachtsruhe rein, was mir gut tut. Heute ist der erste Tag, wo es schneit in München. Wir haben die erste Schneedecke, die hier geschlossen liegt. Irgendwie habe ich so Bock. Es ist auch wieder so ein bisschen, also es ist jetzt Aufbruchstimmung für 2022, aber jetzt habe ich noch so ganz kurz, es wird jetzt noch so eine Ansprungphase. Ich kann jetzt noch einmal so nach hinten gehen, um dann wieder voll loszustürmen. Und ich fühle mich da auch energetisch bereit zu. Und das war zwischenzeitlich auch anstrengender, aber das ist jetzt gerade irgendwie alles denkbar und machbar.
Schön, ey. Weißt du, was Uwe nochmal irgendwann richtig wild wäre, wenn wir uns mal persönlich treffen?
Mann, das ist so verrückt, oder? Das ist doch verrückt, dass wir uns noch nie gesehen haben, also noch nie in echtem.
Ja.
Aber wir werden das nachholen. Sag mir nochmal ganz kurz, habt ihr schon einen Namen für euren Nachwuchs?
Haben wir, aber sage ich natürlich nicht.
Nee, sagst du nicht, aber habt ihr schon, haben schon
wir,
fest, ja?
Klar, haben wir.
Und ging einfach oder war eine
Herausforderung? War super einfach. Cool. Wir sind ja beide sehr pragmatisch. Mhm. Und haben gesagt, wir werden das Kind nicht wegen des Namens lieben, sondern ne, so wie es ist. Mhm. Und ich wollte noch eins sagen, ich mache mir gerade sehr viel über Kindererziehung Gedanken. Mhm. Interessante Beobachtung, ich coache ja gerade noch einzelne Mitarbeiter, die kommen aber nur bei Einzelfragen, die kommen mit einer Frage zu mir, dann beantworten wir, dann finden wir zusammen eine Antwort und dann gehen sie wieder zu ihrem 1:1. Und ich finde es immer interessant, wie ich immer in diesem Coaching doch irgendwie geht es immer wieder auf die Erziehung zurück, die man genossen hat und welche willst du weitergeben. Und weißt du, was ich jetzt ein bisschen als eine Mission bei unseren Leuten zumindest erstmal erkannt habe? Die hatten alle ein gutes Elternhaus, ne? Kann man überhaupt nicht sagen. Kann man nicht ganz so sagen, aber wir haben manche ein gutes Elternhaus, manche geht so, ja? Mhm. Was, glaube ich, wirklich eine Aufgabe ist, was mir klar wird, ist, dass du als Mensch das Band deiner Vergangenheit, das macht man eben so, durchschneidest und das bewusst tust. Das wird mir gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstraktes Learning, ne? Aber mir wird das immer klarer, dass wenn wir das hier schaffen, bei uns, den Menschen zu helfen, dass sie dieses Band bewusst durchschneiden können und sagen, ich will meine Erziehung meiner Kinder zum Beispiel so gestalten, wie die das brauchen. Ne? Nicht wie ich das will, sondern wie die das brauchen. Und wenn das passiert, ne, dann haben wir hier echt was geschaffen, ne? Schon alleine darin. Aber es ist total interessant, weil das ist das Muster, was sich fast durch alle Coachings durchzieht, dass da Eltern auf ihre Kinder projiziert haben, wo sie entweder einen Mangel hatten oder wo sie total überdurchschnittlich Erfolge hatten. Ne? Bei uns beiden liegt es ja wahrscheinlich nahe, dass man seinen Kindern mitgibt, ey, mach doch was mit Unternehmertum, ne?
Ich erwische mich dabei.
Nein, also was ist denn, wenn die super Beamte wären oder angestellte Tischler?
Ja, deswegen, meine Mama
ist Finanzbeamtin.
Das ist alles da, ne? Also es dreht sich auch, glaube ich, immer, es kann sich auch ganz einfach von Generation zu Generation in die Extreme drehen. Was witzig, dass du sagst, ich sehe es ja immer weniger als ein Band, ich sehe es halt, mein Bild ist immer ein Rucksack. Und der ist halt immer relativ voll und jeder schleppt einen rum, ne? Bei manchen ist der voller, bei manchen eben nicht. Ich habe ja, als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, ganz bewusst und auch ganz strategisch und ganz systematisch und auch mit Unterstützung im Außen daran gearbeitet, meinen Rucksack so leer zu machen, wie es nur irgendwie geht, um diesen Rucksack nicht in die nächste Generation so drüber zu hängen. Ja. Weißt du, wie so ein zu schweren
Bautranzen. Total.
Und das habe ich ganz bewusst gemacht und auch so, das war mir auch sau wichtig, weil meiner natürlich schon, also ich habe einen Rucksack, machen wir uns nichts vor, also wirklich, ja, holla die Waldfee.
Ja.
An dem habe ich gearbeitet, der ist natürlich immer noch nicht leer. Ich hatte auch deutlich wieder so eine Situation, wo ich Oskar was vorgeschlagen habe und das ihm so euphorisch vorgeschlagen habe, aber eigentlich nur, weil ich ihn da unterstützen wollte und ihm sagen wollte, wenn du das ausprobieren möchtest, dann bin ich da. Für ihn kam es aber so an wie, aber das ist doch gar nicht das, was ich machen will. Ja, dann habe ich gesagt, ey, gut, dass du das sagst. Ich muss hier ganz, ganz hart zurückrudern, weil es war wirklich auch nicht so gemeint. Ich habe nur gesagt, ich werde dich einfach alles ausprobieren lassen. Das wollte ich dir damit sagen. Es war bei einem Kontext von etwas, was ich gemacht habe. Da ging es nämlich lustigerweise ums Kung-Fu, weil ich nur gesagt habe, wenn du das möchtest, wenn du es ausprobieren willst, also wirklich mal testen magst, dann kannst du das. Und es kam aber so an wie, Papa wünscht sich das. Und dann habe ich gesagt, so, ey,
er verkauft
so,
das jetzt.
So gar nicht. Genau so gar nicht. Aber das Geile ist, auch das nochmal zu reflektieren und zu gucken, vielleicht war es eine Sekunde auch da. Vielleicht war es auch ein unterschwelliger Wunsch, den ich da projiziert habe. Aber das Geile war, dass sofort die Korrektur kam und ich aber auch sofort gesagt habe, okay, vergiss es, raus mit der Nummer, du machst your life, your rules, so, ne?
Und das ist doch die wirkliche Augenhöhe, oder, mit deinem Kind, wenn du dann in so eine, keiner ist perfekt, ne, aber wenn du mit deinem Kind dann in eine offene Reflexion gehst und sagst, du, ich merke gerade, das ist zum Beispiel was ich dann wiederum mit meinen Kollegen trainiere, ne, wenn die einen Moment hatten, dass sie danach den Kunden anrufen und sagen, du, ich merke gerade, ich habe da zu viel Druck gemacht, es tut mir leid, das war mein Fehler, ich habe dich da nicht gesehen in dem Moment. Lass uns nochmal drüber sprechen, was das wirkliche Problem war. Mhm. Und ich finde, diesen Schneid zu haben, da auf die Leute zuzugehen, Dinge zu klären, das gilt für Kunden, für Geschäftspartner, für Partner, für Kinder, das ist, glaube ich, eine wirkliche Größe. Und ich glaube, das ist total, da begegnest du den Leuten mit sehr viel Respekt und Offenheit, ne, wenn du das machst.
Das vergessen die dir auch nicht, weil die wissen ja, dass sowieso auch in der Zukunft, egal ob es als Kind oder in der Kundenbeziehung oder auch mit der Partnerschaft, die wissen, du wirst wieder an den Punkt kommen. Ist ganz klar. Und ich meine, ihr habt die Leute 4 Jahre vor der Linse sitzen, sozusagen, eure Kunden. Ja. Diese Situation wird kommen und kommen und kommen und kommen, weil niemand perfekt ist. Aber das nächste Mal wissen die, das haben die so geil gelöst, das wird wieder passieren, aber ich brauche mich nicht davor fürchten, weil die werden das ja dann wieder ähnlich gut regeln, offensichtlich.
So ist es.
Und wenn du das deiner Frau, deinem Mann, deinem Kind, deinen Kunden vermitteln kannst, Mann, dann gibst du denen so eine Sicherheit und so einen Safe Space und so einen Safe Room auch, muss man sich keine Sorgen machen. Jetzt haben wir schon wieder verdammt nochmal fast 1 Stunde gequatscht und wir könnten schon wieder weitermachen.
Ja, ich muss dann langsam schon wieder weiter, weißt du, was? Ins nächste Interview, weißt du, was gleich passiert? Achtung. Meine Family holt mich hier ab. Wir trinken mit der ganzen Crew hier gerade gleich Glühwein. Wir planen nämlich unser Weihnachtsfest hier mit allen, Weihnachtsbaum und so. Und deswegen freue ich mich da schon total drauf.
Genießt es. Ich gehe jetzt ins Wochenende. Beziehungsweise, wenn ihr das hier draußen hört, dann ist es schon Sonntag. Ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Johannes, danke abermals für deine Lebenszeit, für deinen Input. Ich wünsche dir von Herzen das Beste. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Ich freue mich noch mehr drauf, dass wir uns endlich mal persönlich sehen. Und dir da draußen wünsche ich eine tolle Vorweihnachtszeit und jetzt go and check out the dude here from the podcast, Johannes Rasch in allen möglichen Variationen, Scaling Champions, Scaling Champions Podcast. Wenn du Dr. Share bist, dann weißt du, wo du dich zu melden hast.
Genau.
Und hier unten drunter sind alle. Und ansonsten, wer Johannes noch tiefer kennenlernen möchte und wissen möchte, wie er noch 3-4 andere sehr unschöne Herausforderungen gemeistert hat, dann möge er bitte in 221, das ist die Episode, wo er schon mal da war, nachgucken und mal hören, was der Typ alles auf dem Kasten hat und was für ein krasses Leben. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine tolle Woche und dann freue ich mich auf die nächste Episode mit dir. Ciao.
Ciao.